Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Massimo Maio ist hier. Hallo. Ist das gerade eine Art Wendepunkt, an dem wir stehen? Ist es gerade so, dass sich in Sachen Rassismus, Polizeigewalt oder zumindest was das Bewusstsein von Rassismus angeht, dass sich da gerade was ändert? Nach dem brutalen Tod von George Floyd und all den Reaktionen darauf, ist das gerade eine Frage oder auch eine Hoffnung, die man vielleicht haben kann? Und es ist eine Hoffnung, in der die sozialen Medien und die Popkultur eine ziemlich große Rolle spielen. Unzählige Formate, Songs, Filme, Shows, Texte, Memes zum Thema Rassismus gegen Schwarze sind in den letzten Tagen entstanden und sie werden ziemlich viel geklickt. Welche Bedeutung die Popkulturwelt gerade hat und was sie vielleicht auch dazu beitragen kann, dass da was bleibt, dass das alles gerade nicht nur eine Empörungswelle von vielen ist, darüber habe ich gesprochen mit zwei Gästen aus der Kulturwelt. Mit Simone Dede Ayivi, Theatermacherin in Berlin, aber nicht nur Theater, schon lange auch politisch aktiv, zum Beispiel bei der ISD, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und mit dem Comedian und Fernsehmoderator Aurel Merz habe ich gesprochen. Der hat in diesen Tagen ein Video gepostet, in dem er sich zu seinen eigenen Rassismuserfahrungen äußert und das viele hunderttausend Mal geklickt worden ist.
Für mich siehst du fast weiß aus. Für mich siehst du fast normal aus. Für mich siehst du fast wie ein Mensch aus.
Auch für Aurel Merz eine ganz neue Form von Aufmerksamkeit.
Ja, ich habe tatsächlich in der letzten Woche irgendwie eine besondere Entwicklung durchgemacht, als diese Proteste aufkamen und ich mich persönlich mit dem Rassismusthema dann irgendwie ganz eminent auseinandergesetzt hatte, war ich so ein bisschen, wow, das ist viel, das ist anstrengend und es kamen sehr viele Anfragen rein, die man hatte beantworten müssen. Und da war ich so, okay, das nimmt mich schon sehr mit, das ganze Thema. Und hatte dann ein paar Dinge gemacht, aber habe mir dann überlegt, okay, also wenn ich das Ganze für mich einordnen muss, dann mache ich es am besten auf meiner Plattform und habe dann wirklich sehr viel Energie in dieses Video gesteckt, um dann doch auch meinen Beitrag zu lassen und nicht leisten und nicht davor wegzukuschen, sondern ganz klar für mich einmal klar oder meine Aussagen einmal klar in meinem Rahmen auszudrücken. Und ja, das ist dann in diesem Video gemündet, was tatsächlich dann übers Wochenende doch sehr, ja, sagen wir mal, viral gegangen ist.
Ja, und also viel, viel mehr geklickt als andere Videos von Ihnen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ein sehr, sehr junger Kanal. Von daher ist es normal, dass mal sowas passiert. Aber wir haben auch tatsächlich gerade jüngst erst die Entscheidung getroffen, einfach mehr von meiner eigenen Haltung mit in dieses Sendungsprojekt zu nehmen. Und das kam timingtechnisch dann ganz passend, dass wir diese Freiheit ausleben durften in der jetzigen Debatte und haben uns das dann direkt zunutze gemacht. Und ja, also bin natürlich froh, dass es so eine gute Response von außen auf unser Video gab.
Simone Dede Ayivi, Sie haben letzte Woche einen Artikel für den Tagesspiegel geschrieben, in dem Sie unter anderem sagen, das Ziel muss sein, nicht intensiver um Schwarze zu trauern, sondern sie zu schützen. Da spielen Sie ein bisschen auch kritisch auf die Reaktionen an, wenn ich das richtig verstehe, zu dem Tod von George Floyd. Wie haben Sie denn die Reaktion und diese Trauer, wenn man so will, wahrgenommen in den letzten Tagen?
Das war keine Kritik an der Art, wie getrauert wurde oder an den Reaktionen, die kamen, sondern tatsächlich ich würde es nicht mal sagen, dass es ein Wunsch ist, sondern eine ganz klare Forderung. Was ich in dem Text auch geschrieben habe, ist, dass ich berichte, also der Text beginnt ja mit einem Gedicht von Maya Yim, einer afrodeutschen Dichterin und Mitbegründerin der schwarzen Bewegung hier in Deutschland. Und sie beschreibt eigentlich, wie wenig um Opfer von rassistischer Gewalt getrauert wird, wie gering der Aufschrei ist und wie viel größer er sein müsste. Und das ist eigentlich das, was ich auch damit sagen will. Es ist ein Moment jetzt, in dem wir wirklich anfangen zu begreifen, was da passiert. Und mit dem Wir meine ich irgendwie so ein großes, globales Wir. Und es eben so eine starke Trauer gibt. Und es ist gut zu wissen, dass die da ist, weil sich schwarze Menschen damit oft sehr alleingelassen fühlen. Und jetzt müssen wir aber wirklich weitergehen und sagen, und nie wieder darf eine Person aus rassistischen Gründen ermordet werden. Es darf diese Morde nicht mehr geben.
Also die Trauer als erster Schritt sozusagen, die ist auch wichtig, um dann aber irgendwie aktiv zu werden. Darüber wollen wir auch sprechen in der Sendung, wie wir denn aktiv werden können oder wie man eben diese Möglichkeit nutzen kann. Erstmal würde ich aber noch dabei bleiben, was sie beide denn selbst erreicht hat an Medien, an Artefakten, was sie beschäftigt hat in den letzten Tagen. Ich weiß von anderen schwarzen Menschen, dass sie in diesen Tagen eigentlich vor allem Posts und Statements von anderen schwarzen Menschen lesen, teilen wollten. Können Sie das nachvollziehen? Geht es Ihnen genauso?
Ja, mir geht es ganz genauso. Das geht so weit, also ich gehe auch lieber mit anderen schwarzen Menschen Kaffee trinken in diesen Tagen tatsächlich. Mhm. Zu wissen, dass da andere draußen sind, die diese Erfahrung teilen von diesem Gefühl, ne, das hätte ich sein können, das hätte mein Vater sein können. Und die einfach verstehen, ohne dass man viel sprechen muss, das ist einfach, das ist gut und das ist was, was man braucht in solchen Momenten. Und das ist dann auch das, was ich mir, also ich habe so ein paar Go-Tos, die ich mir immer wieder irgendwie so im Netz anschaue, wenn wieder sowas passiert ist. Und es hilft einfach so durch den Tag zu kommen, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist.
Es sind auf jeden Fall auch sehr viele Songs, sehr viele Filme, viele Videos entstanden, die auf den Tod von George Floyd direkt reagieren. Spike Lee zum Beispiel hat ein Video auf Twitter gepostet. Es gab verschiedenste Hip-Hop-Stücke, Comedians, die sich mal mit mehr, mal ein bisschen mehr Humor gezeigt haben. Aurel Merz, Sie haben gesagt, dass Sie vor allem Protestvideos geschaut haben in diesen Tagen. Was waren das für Videos und was hat Sie an diesen Bildern, an diesen Protestbildern fasziniert?
Ich muss sagen, ich hatte so Dienstagabend fast eine sehr, sehr emotionale Nacht quasi. Ich hatte relativ viel zu tun und habe mir dann Dienstagabend, hatte ich dann die Zeit, mich so richtig in diesen Protest und in diese Bewegungen einzulesen, ein bisschen was nachzuschauen, was ich dann übers Wochenende verpasst hatte. Und klar, die Sachen, die bei uns erstmal ankommen, sind natürlich die Bilder von brennenden Autos und von zerschlagenen Scheiben. Aber was mich dann natürlich wirklich berührt hat, war einfach die Trauer auf den Straßen der Menschen zu sehen in den USA. Aber auch, was wir jetzt hier am Wochenende geschafft haben, wie viele Leute auf die Straßen gegangen sind und für Gleichberechtigung gekämpft haben. Und es ist natürlich, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, es gab dieses Bild, was vielleicht von der Perspektive her nicht zwingend ganz richtig war, aber es sah so ein bisschen so aus, als würde ein Police Officer auf einen Mann zielen, der ein Kind auf seinem Rücken hatte. Mhm. Und das hatte, wie es eben so ist, hat es in mir so einen ganz krassen Schmerz ausgelöst, weil die Vorstellung, dass schwarze Menschen in ihrem ganzen Leben dafür kämpfen, dass sie nicht von der Polizei erschossen oder ermordet werden aus rassistischen Gründen oder nicht nur von der Polizei, einfach grundsätzlich, ist traurig. Aber die Vorstellung, auf die Straße zu gehen und zu wissen, dass dem eigenen Kind, wenn die Entwicklung so bleibt, wie sie jetzt ist, keine bessere Zukunft bereitet wird, die ist noch schmerzhafter. Und ich glaube, diese Bilder haben in mir sowas ausgelöst, dass ich sage, wir müssen irgendwie als Gemeinschaft daran arbeiten, dass die Zukunft für die Kids besser wird. Also man hat dann angefangen, auch an eigene Erfahrungen zurückzudenken und denkt sich so, okay, aber meine Kinder sollen irgendwie keinen Rassismus erfahren und auch nicht in den Medien und nirgendwo.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Bilder sind, die nicht nur Sie erreichen, sondern das sind eben starke Bilder, die gerade unterwegs sind und die sehr viele Menschen erreichen. Sie, genau. Simon Ayiwi, Sie haben einen Song mitgebracht, der jetzt gar nicht in den letzten Tagen entstanden ist, sondern schon vor knapp 30 Jahren als Reaktion auf die rassistischen Anschläge damals in Rostock-Lichtenhagen. Und damals kam eben dieser Song hier von Advanced Chemistry raus.
Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, er gab mich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf.
All das Gerede. Ist das denn ein Song, der Sie seither durchweg begleitet in den letzten Jahrzehnten oder kam der jetzt quasi wieder in diesen Tagen?
Nee, der ist immer da. Das ist so einer dieser Songs, die man nach diesen Nächten, die Aurel auch gerade beschrieben hat, ne, die man dann so hat, wo man irgendwie in Wut und Trauer sich anguckt, was passiert ist, dann ist das einer der Songs, die machen, dass ich am nächsten Tag aufstehen kann. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass er mich tatsächlich so lange schon begleitet. 1992 ist er erschienen, da war ich 10 Jahre alt. Mhm. Und dieser Moment, wo du als schwarze Person in Deutschland, zumindest in meiner Generation und als jemand, der jetzt in einer Kleinstadt aufgewachsen, nicht in einer schwarzen Community groß wurde, ne? Dieser Moment, wo du verstehst, dass du mit deinen Sorgen und Ängsten oder einfach deinen Erfahrungen im Alltag nicht alleine bist, da gibt es andere, die auch dauernd gefragt werden, wo sie herkommen, egal wie breit sie Dialekt sprechen und wie sehr sie da verankert sind und nichts anderes kennen. Das ist, was ich mit dem Song verbinde. Und damit ist es halt so ein ganz früher Moment von Empowerment.
Weil ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen entlarvend ist für die deutsche Popwelt, dass man jetzt auf einen Song von vor 30 Jahren zurückgreifen muss, weil da vielleicht gar nicht so viele andere Songs nachgekommen sind. Ganz anders in den USA, wo natürlich Soul, Funk, Hip-Hop ohne Ende, Blaxploitation-Filme ganz groß in der Popkultur sind. Haben Sie da das Gefühl, dass in Deutschland tatsächlich was fehlt oder...
Ja, also es fehlt auf jeden Fall eine Öffentlichkeit, eine Stimme, eine Förderung. Viele schwarze Leute, die irgendwie hier in der Kultur arbeiten, egal eigentlich in welcher Branche, ist bei mir im Theater nicht anders als in der Musik, sind einfach super stark gezwungen, sich irgendwie anzupassen an eine weiße Mehrheitsgesellschaft oder eben mit ihren coolen schwarzen Kram keinen Ort zu finden. Ich finde, da verändern sich jetzt Sachen auch nochmal dadurch, dass es mehr Nischen gibt und Leute irgendwie auch so direkter senden können über Social Media oder wie auch immer. Mhm. Und ja, es gibt auf jeden Fall eine total lebendige schwarze Kulturszene hier. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich habe bewusst diesen alten Song da rausgekramt, weil ich gerade das Gefühl habe, dass wir alle uns so wahnsinnig viel wiederholen und dass ich es gut finde zu sagen, Entschuldigung, tut nicht so, als hättet ihr keine Chance gehabt mitzukriegen, was das Problem ist. Das haben wir vor 30 Jahren schon gesagt.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Brennpunkt im ersten deutschen weißen Fernsehen. Brennpunkt ist doch irgendwie naheliegend, ja, ich weiß.
Ja, so weit ging es dann doch nicht, dass es einen echten ARD-Brennpunkt gab nach der Tagesschau, aber es gab ihn zumindest in dieser Sendung von Caroline Kebekus und Sherry Reeves im ersten auch, in der schwarze Menschen von ihren Rassismuserfahrungen erzählt haben in diesem Brennpunkt. Und da ist es dann letztlich so, dass eine weiße Moderatorin schwarzen Menschen Zeit einräumt, wenn man das so sehen will, um Statements zu Rassismuserfahrung abzugeben. Ich frage meine Gäste Simone Dedeayivi und Aurel Merz, wie finden Sie das? Ist das gönnerhaft? Ist das gut?
Ich habe auch ein kurzes Statement in der Sendung abgegeben. Mhm. Grundsätzlich ist es, glaube ich, kann man ganz klar sagen, es ist schade, dass es nicht sowieso eine Sendung mit einem schwarzen Moderator gibt, der an der Stelle uns eine Plattform hätte geben können. Also das ist an der Sache vielleicht der Wermutstropfen. Mhm. An sich ist es aber, denke ich, trotzdem eine gute Aktion, weil gerade um diese Uhrzeit in der ARD, da hat so der normale Zuschauer aus Gütersloh, der hat noch nie was von Rassismus gehört, beziehungsweise es noch nie aktiv wahrnehmen wollen. Und ich glaube, das war schon wichtig, den Leuten das einfach mal wirklich unter die Nase zu reiben und mit der Realität von schwarzen Menschen zu konfrontieren. Und dafür, denke ich, war die Sendung gut.
Es gab ja auch bei Instagram dieses Talkformat Sitzplatzreservierung von Aminata Belli und Hartnett Tesfay, wo es ja quasi auch darum ging, schwarze Menschen einzuladen, um mit ihnen über Rassismuserfahrungen zu sprechen. Ich habe mich dann schon gefragt, ob das, also finde ich jetzt spannend, dass Sie das so sehen, Herr Merz, dass das gut ist, weil eben jemand aus Gütersloh das vielleicht sonst nicht damit konfrontiert wird, aber immer wieder diese Frage zu stellen, wo Rassismus sich im Alltag äußert, ist das auch ermüdend, Frau Hiwi?
Ich finde das hochproblematisch tatsächlich. Es gibt so einen sehr merkwürdigen Voyeurismus und es geht dauernd darum, dass wir irgendwie erzählen sollen, wann uns was passiert ist. Und dann kann man irgendwie sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt mit dir teilen will, ist, letzte Woche hat mich da jemand beleidigt und dann habe ich da irgendwie, wurde ich aus einer Schlange rausgedrängt und dann sagen, also, das ist ja jetzt nicht richtig schlimm. Also das ist ja jetzt nicht Mord. So, und das Ding ist, dass es nicht um die Erfahrung der Einzelnen gehen sollte. Die sind über Jahrzehnte beschrieben, die sind festgehalten und es gibt auch Statistiken und so weiter. Wichtig ist, dass wir mit Rassismus ein strukturelles Problem haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, während vor vielen Jahren, und es gibt vielleicht auch noch Leute, denen das, also schwarze Menschen, denen das auch noch hilft, erstmal zu sehen, also auch mit dem Hashtag Schau hin zum Beispiel, erstmal zu sehen, das ist keine individuelle Erfahrung, ich bin gar nicht scheiße, sondern das ist was allen schwarzen Menschen hier passiert. Okay, das ist ein Moment, der kann empowernd sein. Aber auf Dauer immer wieder diese Geschichten zu hören, die ich eigentlich schon kenne und ich immer sagen muss, ja Leute, ich glaube euch. Und wenn weiße Leute uns das nicht glauben, dann haben wir ganz andere Probleme und die Erfahrung zeigt halt auch leider, das sind nicht die Geschichten, die dann machen. Also das Verständnis, die Empathie, das Mitleid, was auch immer wir dadurch erreichen wollen, das hat sich bisher nicht eingestellt dadurch.
Hätten Sie denn aus Ihrer... Ja, Entschuldigung. Herr Merz, sehr gerne.
Also ich würde gerne zustimmen. Es ist ganz klar, dass es nicht sein kann, dass Schwarze den Weißen jetzt immer den Rassismus erklären müssen. Das kann auf Dauer auf jeden Fall nicht so sein. Das Schlimme oder beziehungsweise was mich jetzt diese Woche getrieben hat, noch aktiv zu werden, also quasi dann auch mit dem Video, ist, dass ich festgestellt habe, dass wir ganz woanders sind, als ich dachte, dass wir sind. Also ich dachte, es gibt ein ganz anderes Verständnis für das, was schwarze Menschen und People of Color in Deutschland ertragen müssen teilweise. Und ich habe festgestellt, dass es einfach eine unglaubliche Blindheit und vielleicht auch aktive Verdrängung von weißen Menschen in Deutschland für das Thema gibt. Und da war ich dann erst enttäuscht, weil ich mir dachte, wir können ja jetzt nicht ganz von vorne anfangen und irgendwie nochmal alles erklären. Und es ist doch alles, man kann sich im Internet über Rassismus informieren. Aber ich hatte das Gefühl, dass jetzt gerade in dieser Debatte, die wir jetzt führen, dass wir nochmal den Startschuss hätten, also geben müssen, mussten. Und damit sollten wir jetzt dann auch bald aufhören. Und
auf jeden Fall, glaube ich, kann man schon sagen, dass in den letzten Tagen das eine besonders große Solidaritätswelle gab auf ganz verschiedenen Ebenen, auch in den sozialen Medien natürlich. Dieser Blackout Tuesday zum Beispiel, den es letzte Woche gegeben hat, wo dann bei Insta und Twitter plötzlich alles schwarz war und alle nur noch so schwarze Kästchen gepostet haben. Das ist dann ziemlich einfach sozusagen, da irgendwie Solidarität zu zeigen, wenn man das so sehen will. Ist das gut, weil dann endlich Massen damit konfrontiert werden, wenn das auch Amazon macht oder sowas? Oder ist das wohlfeil und heuchlerisch? Wie würden Sie das sehen?
Ich denke, im Endeffekt sehe ich es in dem Fall relativ pragmatisch. Also natürlich darf diese Bewegung kein Trend bleiben. Und das ist auch, und viele Leute denken, sie müssen da einfach nur auf den Zug mit aufspringen und posten deshalb das schwarze Kästchen. Aber ich denke, gerade diese Popkultur, die hilft uns oder hilft der schwarzen Bewegung gerade schon etwas. Um dieses Thema groß zu machen, groß zu halten. Und ich sehe das wirklich sehr, sehr pragmatisch. Umso mehr Aufmerksamkeit, umso besser. Aber ich sage immer, keep that same energy in September or October. Wenn nächste Woche das alles wieder vorbei ist und alles wieder beim Alten ist, dann wäre ich persönlich enttäuscht und es wäre schrecklich für jegliche antirassistische Bewegungen und Hoffnungen, die Leute haben.
Ich glaube, da haben Sie sich gerade ganz ähnlich geäußert wie die Soziologin Natasha Kelly letzte Woche bei uns hier im Programm. Die hat nämlich auch sich ziemlich optimistisch geäußert, zumindest was Social Media angeht, weil da schwarze Menschen sich direkt äußern können ohne weiße Gatekeeper.
Kommen wir rein? Wie kommen wir rein? Muss ich mich hier die ganze Zeit an irgendwelchen rassistischen Strukturen abarbeiten? Ja, wie reagiert mein Chef? Wie reagieren meine Arbeitskolleginnen? All diese Komponenten fallen im Netz weg. Und dadurch kommt es zu einer Verschiebung dieser Themen ins Internet, was eine gute Sache ist.
Also auch neben der vielen Kritik, die es zum Beispiel am Blackout Tuesday gibt oder so, Frau Ayivi, würden Sie es auch so sehen? Sind die sozialen Medien da ein guter Weg?
Ja, es ist erstmal großartig, dass ich so viel schwarze Inhalte sehen kann jetzt gerade. Ne? Dass ich merke auch, dass die Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, die sind einfach laut und die produzieren und die hauen auch das Zeug raus. Ne? Und es ist so, dass wir uns gegenseitig endlich auch verstärken. Also wir haben die Möglichkeit, über das Teilen der Inhalte von anderen schwarzen Menschen, deren Stimmen zu verstärken und weiterzutragen. Und das ist ja ein sehr, sehr, ein sehr demokratischer Prozess irgendwie. Und ich hoffe halt, dass diese Sachen auch aus dem Netz rausgetragen werden, dass wenn irgendwie man so das Handy weglegt und ich möchte einfach, dass Jugendliche auf dem Schulhof, wenn die dann rassistisch beleidigt werden und sich umdrehen und sagen, ey du hast doch auf Insta so ein schwarzes Quadrat gepostet vor zwei Wochen, so, und die Person dann sagt, oh ja klar, was soll ich tun? So, ich hoffe halt, dass sich das in ganz vielen Sachen verbindet und ich bin die Letzte, die irgendwie ins Radio geht und irgendwie sagt, das ist doch alles Scheiße, macht doch lieber gar nichts. Ich glaube, so eine große Angst, was falsch zu machen, ist überhaupt nicht nützlich. Mhm. Trotzdem sollten wir einfach im Gespräch darüber bleiben. Und Rassismus ist saukompliziert, die Auseinandersetzung darüber ist saukompliziert. Mhm. Und wir können alles immer noch weiter besser machen und ehrlicher zueinander sein da drin auch.
Ich will noch ein Beispiel nennen, wo es tatsächlich auch Kritik gab und einmal fragen, wie Sie das sehen. Da gab es in Köln, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, so eine Art Flashmob vor dem Dom, als jetzt die Proteste waren und haben sich ganz viele Leute auf den Boden gelegt und haben dann I can't breathe gerufen. I can't breathe! Genau, da vorne liegt einer, der ruft immer, was kann ich nicht? Und alle anderen sagen, I can't breathe. Ist das auch einfach ein legitimer Ausdruck von Solidarität oder ist es befremdlich, geschmacklos, Frau Ojivi?
Ich muss jetzt tatsächlich was fragen, waren die weiß?
Ja, die meisten waren weiß. Hm.
Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt, den wir nicht vergessen sollten. Da ist ein Mensch gestorben, da ist ein schwarzer Mensch gestorben. Das sind seine letzten Worte. I can't breathe waren auch die letzten Worte von Eric Garner. Und die Bewegung, die daraus auch, oder der Slogan We can't breathe, der nach dem Mord an Eric Garner auch entstand, der eigentlich beschreibt, auf wie vielen Ebenen in der Gesellschaft schwarzen Menschen die Kehle zugeschnürt wird. Ne? Ich finde es tatsächlich schwierig. Ich verstehe die Intention. Ich sehe das. Aber es macht bei mir wirklich sehr, sehr viele gemischte Gefühle. Also selbst schon bei einer Gruppe schwarzer Menschen, wüsste ich nicht genau. Also mir fehlen, ich habe tatsächlich nicht so richtig Worte dafür, ja. weil es mich aufwühlt. Es wühlt mich einfach auf.
Genau, ich kann das nachvollziehen. Es geht natürlich ganz vielen Leuten so, dass man so ein Unbehagen entwickelt. Also wie kann man sich auch einfach in so eine Position hineinversetzen? Also ja. Wir waren ja wahrscheinlich alle noch nie kurz vorm Sterben. Wir wissen ja gar nicht, wie sich das anfühlt.
Ich habe keinen Todeskampf ausgestanden. Ich hatte noch nie,
genau.
Ich hatte noch nie vier weiße Männer auf mir knien und musste um mein Leben betteln.
Ist das ein Wendepunkt, den wir gerade erleben in Sachen Rassismus, Polizeigewalt oder zumindest was das Bewusstsein von Rassismus angeht? Das ist die große Frage in diesen Tagen und ja auch Hoffnung hier und da. Gestern hatten wir hier im Kompressor ein Gespräch mit Hatne Tesfay, TV-Journalistin, die zusammen mit Aminata Belli seit letzter Woche ein Talkshow-Format bei Instagram rausbringt, bei dem sie schwarze Menschen einladen, mit ihnen über Rassismus sprechen. Das war eigentlich vor allem für andere schwarze Menschen gedacht, zum Zugucken, erreicht aber viel mehr Leute, hat sie uns erzählt.
Das war so der Aspekt, den wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt haben, wie viele Nicht-Schwarze uns zuhören und das vielleicht auch irgendwie als Inspirationsquelle und gleichzeitig als Ort fürs Lernen nutzen würden.
Simone Dede Ayivi, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel für das große Interesse, was es ja irgendwie gerade gibt an Rassismus gegenüber Schwarzen in Deutschland. Freut Sie das, wenn solche Shows als Inspirationsquelle gesehen werden, Ort, um was zu lernen, oder wie sehen Sie das?
Ja, mich freut es erstmal, dass es diese Shows gibt und dass die beiden es so offensichtlich machen, ohne erstmal sich für ein weißes Publikum zu interessieren, sondern eben für sich und für die schwarze Community. Und wenn dann weiße Leute sich das anschauen oder zuhören oder was auch immer sie irgendwie so dann konsumieren, was halt einfach für schwarze Leute gemacht ist und dazuhören und da was lernen und was mitnehmen, dann ist es doch super. Ich hätte keine Lust darauf, das mitzudenken. Also ich fände es jetzt super schade, wenn jetzt sich irgendwie schwarze Menschen, die Sachen produzieren, Gedanken machen, so, ah ja, und können dann unsere weißen Freundinnen auch was lernen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ein super Nebeneffekt.
Wie war das denn bei Ihnen, Aurel Merz, Ihr Video, was jetzt so viral gegangen ist bei Insta und Twitter und sowas? Haben Sie das so gedacht? Sind Sie da überrascht? Haben Sie das für ein weißes Publikum vor allem gemacht oder auch für die schwarze Community? Wie war das bei Ihnen?
Sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe es primär, es ist ja primär so ein für ein weißes Publikum letztendlich, weil ich das Video richtet sich ja auch an letztendlich an Leute, die Rassismus benutzen. Ich sage jetzt nicht zwingend Rassisten. Es geht in dem Video ja auch um so banale Dinge wie Leute, die einfach sagen, ich sehe keine Hautfarbe. Weil viele denken einfach zu sagen, ja, ich sehe keine Hautfarbe, damit ist die Sache geregelt. Das war's. Dann ist die Diskussion ist beendet. Ach, dann kannst du auch nicht rassistisch sein.
Ja.
Ich hab sowas ganz Seltsames bei mir festgestellt. Dadurch, dass ich einen schwarzen Papa und eine weiße Mama habe, bin ich ja relativ hell. Und wenn ich dann davon berichte, wann mir Rassismus widerfährt, der mir definitiv nicht so oft widerfährt, wie er meinem Vater noch widerfahren ist, was aber tatsächlich daran liegt, dass ich heller bin, dann haben Leute den Reflex zu sagen, ach, für mich siehst du ja fast weiß aus, ich verstehe gar nicht, für mich siehst du ja fast deutsch aus. Anstatt sie denken, dass ich mich dann besser fühle. Aber es geht nicht darum, wie ich aussehe, sondern es geht um den Rassismus an sich und die denken, anstatt den Rassismus zu kritisieren, anstatt die Beleidigung zu kritisieren oder anstatt die Gewalt zu kritisieren, versuchen sie es damit lapidar zu machen, dass sie, ach, ist ja nicht so schlimm, weil du bist ja fast hell. Und das ist einfach eine falsche Argumentation. Das ist einfach der falsche Blickwinkel auf Rassismus an sich. Und deshalb ging es mir ehrlich gesagt ein bisschen darum, mit dem Video zu sensibilisieren nochmal. Einfach den Leuten klarzumachen, wo ihr Rassismus beginnt und wo er definitiv aufzuhören hat.
Und dann kann man das ja auch eigentlich positiv sehen, dass eben halt 400.000 Leute dieses Video geguckt haben auch tatsächlich und sie ja scheinbar auch ganz viele Leute erreichen. Ich will noch ein bisschen weiter optimistisch bleiben vielleicht. Also wenn man jetzt mal in die USA guckt, ne, der Täter, der Polizist, der George Floyd getötet hat, der ist in Haft. Über $1 Million Kaution verlangt das Gericht, um ihn da rauszuholen. Das gab es vorher noch nicht. In Oregon ist die weiße Polizeichefin freiwillig zurückgetreten, um einem schwarzen Kollegen das Amt zu überlassen. Joe Biden liegt in manchen Umfragen gerade deutlich vor Donald Trump. Ich muss Sie einfach fragen, kann es sein, dass diese Proteste wirklich Früchte tragen in den USA? Haben Sie da Hoffnung? Sehen Sie das so?
Ja, ich habe Hoffnung. Und ich habe immer Hoffnung und viele, viele Generationen schwarzer Menschen vor mir hatten Hoffnung. Und es ist ja auch so, dass sich Sachen bewegen und verändern. Es geht langsamer, als wir wollen. Es gibt Rückschritte. Aber gerade gibt es einfach sehr, sehr, sehr deutliche Signale aus der schwarzen Community. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie da Städte auch brennen sehen und war so, okay, I feel you. So, ich verstehe, was da passiert. Und es ist einfach, wir sind einfach an einem Punkt, wo Leute sehr klar sagen, genug ist genug, es reicht, es ist vorbei, wir lassen uns das nicht mehr bieten. Es ist einer von vielen Punkten. Es ist nicht so, dass es das vorher nicht schon gab. Aber wenn jetzt zugehört wird, wenn jetzt das, was wir alles hier gerade beschrieben haben in der Zeit, die wir jetzt hier schon miteinander verbracht haben, wenn das Früchte trägt, dann glaube ich, dass auch irgendwas hängen bleibt, also nachhaltig Veränderungen einsetzen.
Ich frage Sie, Herr Merz, als Comedian, der Sie ja auch sind, ist ja oft so, dass dieser Diskurs, den wir auch jetzt hier führen zum Beispiel, der erreicht dann halt vor allem irgendwie kulturinteressierte Menschen oder irgendwie akademisch geprägte Menschen oder so. Machen Sie sich denn Gedanken, wie Sie auch unpolitischere Menschen oder so erreichen können? Da kann Humor ja auch ein ganz guter Weg sein. Wahrscheinlich ist das ein Ziel, das Sie auch verfolgen?
Ja, ich muss da ganz klar sagen, ich bin kein Experte. Ich habe meine Erfahrungen mit Rassismus sind Lebenserfahrungen. Ich bin kein Historiker. Natürlich als informierter Mensch informiere ich mich und lese viel und bin Politik interessiert. Aber im Endeffekt, und das denke ich mir auch bei vielen Anfragen, die ich bekomme, bin ich Comedian und diese Sensibilisierung voranzutreiben, indem ich das mit den Waffen, die ich habe, und das ist nun mal Humor, zu schaffen, dann bin ich da auch am stärksten. Und ich weiß nicht, in diesem Video ist es ja auch so, ich habe ja versucht, Jokes einzubauen.
Ja.
Die tun weh, aber die gehören da auch hin. Weil es ist so traurig, das sagen zu müssen, aber es gehört bei dieser ganzen Aufklärung dieser Nachrichten ein gewisses Entertainment dazu. Die Leute haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und deshalb muss man da mit Humor arbeiten. Es ist notwendig.
Ja.
So eine gewisse popkulturelle Faszination. Ich glaube übrigens auch, dass ein Grund, warum dieser Protest für uns jetzt so gut funktioniert und es endlich diesen Aufschrei erfährt, der notwendig ist, ist, dass Weiße so lange angefangen haben, die Kultur von Schwarzen zu übernehmen. Und viele der Vorbilder auch von weißen Kids sind schwarze Sportler, Basketballspieler, LeBron, Michael Jordan, Musiker, Drake etc., Kanye und so weiter. Und ich glaube, dass da so ein dass jetzt quasi diese Kultur, diese schwarze Kultur wirklich, ist bestimmt alles, Mode, Musik, Comedy. Und ich glaube, durch dieser Einfluss dieser Bewegung jetzt zunutze kommt.
Genau, Frau Iwi will sich dazu zu Wort melden.
Ja, ich will ja. Vor allem, also ich finde Humor ist einfach, ist erstmal auch ein ganz wichtiges Instrument da drin, also auch für uns selbst so. Lachen zu können, also gemeinsam so ein erleichterndes Lachen zu haben und über diesen, ist ein wichtiges Mittel, um überhaupt damit zurechtzukommen im Alltag. Ich habe auch so einen starken, ich glaube auch, dass Popkultur eine wichtige Rolle spielt, auch gerade jetzt. Und hoffe vor allem, dass Aurel Comedian bleibt. Weil das, was ich sehe, ist, dass sehr, sehr viele Kolleginnen, die in irgendeiner Art von öffentlichem Beruf waren, Wissenschaftlerinnen, Autorinnen, Moderatorinnen, Theatermacherinnen und so weiter, schwarze Kolleginnen, dass die irgendwann Rassismusexpertinnen wurden. Dass sie nur noch über ihre Rassismuserfahrung gesprochen haben. Die fingen irgendwann an, ihre Plattform zu nutzen und zu sagen, hey, ich stehe in der Öffentlichkeit, ich habe gelernt auch, wie man frei spricht vor Publikum und deswegen sage ich jetzt die und die Sachen. Und auf einmal ist dann deren, ja, ist deren Beruf einfach Rassismusexpertin. Und ich möchte aber schwarze Menschen in allen möglichen Bereichen sehen und hören.
Und wie Aurel Merz auch gerade gesagt hat, ne, auch eben als Vorbild und als Menschen, wie wir auch ganz am Anfang der Sendung gesagt haben, die es in Deutschland vielleicht ja nicht so viele gibt als Vorbilder, sondern in der US-amerikanischen Popkultur natürlich viel mehr verankert sind. Die Leute, die Sie gerade aufgezählt haben, Herr Merz, das waren ja auch alles vor allem US-amerikanische Vorbilder, Helden für sowas wie Jugendkultur und Popkultur. Aber vielleicht ja irgendwann auch Aurel Merz. Dann gucken sich die Leute auf dem Pausenhof eben Aurel Merz Videos an und finden den ganz cool. Machen sie bestimmt auch schon.
Absolut. Es ist aber auch in der Hinsicht wichtig, dass sich deshalb schwarze Künstler positionieren, aber genau in ihrer Kunst bleiben.
Das war der Kompressor-Podcast heute. Wir haben jeden Tag neue Themen, Gespräche, Beobachtungen aus der weiten, sehr diversen Welt der Popkultur. Unser Podcast ist überall zu finden, wo es die guten Podcasts gibt. Am besten Sie abonnieren gleich, dann hören wir uns morgen wieder.